Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 300. Ne, Quatsch, 300, das wird Insert Moin nun wirklich nicht gerecht. 3446 am 21. Juli 2024 begrüße ich Anne und Micha an meiner Seite. Guten Morgen, ihr beiden.
Morgen.
Morgen.
Na, alles fit bei euch? Ist die Hitze angekommen?
Ja, die Hitze ist angekommen. Sie ist da, um zu bleiben vielleicht in Hamburg. Es ist ja sehr selten, dass wir wirklich mal richtig andauernd schönes Wetter haben. Deswegen, wir hoffen, dass es ein bisschen bleibt. Für alle anderen ist es natürlich, glaube ich, komplett anders, ne? Also es gibt ja Regionen in Deutschland, die Sonne ohne Ende und auch Hitze ohne Ende bekommen. Und wenn man mal so in die Mittelmeerregion guckt, da ist ja alles super außer Kontrolle geraten.
Ja.
Momentan. Deswegen, also wir sind auch ein bisschen gesegnet, glaube ich, hier oben, dass wir nicht so komplett schmelzen seit Wochen schon.
Ja, kennt ihr den Film Geostorm?
Nee, Geostorm noch nee. Nie gehört. Was ist das denn?
Es ist ein von Roland Emmerich produzierter Katastrophen-Sci-Fi-Thriller. Der ist bewusst trashig und es gibt eine Szene, wo in Hongkong einfach alles extrem warm wird. So warm, da gibt es einen Protagonisten, dem fallen, der war gerade im Supermarkt, dem fallen die Eier auf den Boden und dann brutzen die Eier auf den Asphalt. Und so fühlt sich das an. So, daran muss ich jetzt denken, an dieses Ding.
Der Formel 1 Grand Prix, der heute ja stattfindet, Anne, der hat ja auch Rekordtemperaturen. Für die ist das gar nicht gut, dass die ihre Gummis da viel zu heiß haben. In Ungarn. Ist es so heiß wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt ist es seit einer Dekade wohl einer der heißesten Grand Prix ever. Und das hier in Europa. Verrückt.
Das wird sehr interessant, glaube ich. Ob die Reifen dann wirklich sofort blistern, weißt du, und so komplett nutzlos werden, weil die einfach aufplatzen.
Ja, so wie mein Gehirn hier bei der Hitze.
Ja, es ist heiß. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen, es ist heiß, Freunde.
Aber da gibt es ja zum Glück Mittel und Wege, zum Beispiel sich in den Schatten zu legen oder in die kalte Badewanne oder so eine Eistub-Challenge kann man ja auch immer machen. Und dazu einfach den Lieblingspodcast hören oder eine der vergangenen Premium-Episoden aus der letzten Woche. Da könnt ihr euch zum Beispiel einspielen Crow Country, das Interview mit dem Dev-Team und der Brüder Tom und Adam Wien. Das hast du gemacht, Micha. Ne? Magst du einen Mini-Auszug vielleicht geben?
Ja, ihr kennt die Snipperclips.
Ja.
Das Nintendo Switch-Spiel, das haben die beiden gemacht.
Das
ist SFB Games. Und die sind schon ziemlich lange unterwegs, seit 2002 haben die damals schon Flash-Spiele gemacht. Und Crow Country war das Survival-Horror-Spiel, das mich dieses Jahr extrem begeistert hat im Frühjahr. Ich finde, eins der besten Survival-Horror-Spiele, die es so in letzter Zeit gab. Und ich wollte unbedingt mehr über die Entwicklung erfahren und habe die beiden zu einem Interview angefragt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Duo, weil die sind halt Brüder und die reden dann halt auch so. Also die machen wohl ganz viel auch gemeinsam und fand ich extrem sympathisch. Und die haben viel über die Designphilosophien, über dieses Spiel gesprochen. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Sehr cool. Dann könntet ihr noch hören Flintlock, The Siege of Dawn, das erschienen ist, ein packendes Souls Light, sagt Manu, mit frischen Ideen und klasse Kampfsystemen. Da hat er mit dem guten Dennis Kogel von Indie-Fresse, man muss das ja richtig betonen, das heißt ja nicht Indie-Fresse, sondern Indie-Fresse, richtig? Mache ich das so gut?
Ja, das machst du gut.
Das mache ich gut. Und mit dem hat er darüber gesprochen, das hat ihn wohl ganz gut mitgenommen, genauso übrigens wie Dungeons of Hinterberg.
Auch geil.
Ösi-Persona mit Zelda-Rätseln in Urlaubsatmosphäre. Drei absolut hörenswerte Premium-Folgen, die ihr hören könnt, wenn ihr uns mit einem Obolus bei steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin unterstützt. Macht das doch gerne. Das lohnt sich.
Yes,
genauso kriegt ihr aber immer kostenlos den schönen Brunch am Sonntag. Und da reden wir wie sonst auch heute über Games. Und beginnen wird die Anne, denn sie hat den Weg des, oh Gott, Thiel, welche Farbe auf Deutsch?
Ich glaube.
Oh,
Ich bin nicht sicher, ob es eine Farbe ist, ehrlich gesagt.
Oh, was denkst du denn, könnte es sein?
Ist das nicht...
Blau-grün heißt Thiel, glaube ich. Ja, der blau-grüne Lotus.
Ist das blau-grün? Es würde Sinn ergeben.
Es ist nah dran an meiner Lieblingsfarbe, Türkis.
Okay, ja gut, dann ergibt es sogar Sinn im Kontext des Spiels. Also, diese Woche, liebe Leute, kam echt viele Spiele raus, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ihr könnt das mal checken.
Ja.
Jedenfalls ist da eins so ein bisschen untergegangen, finde ich. Und zwar ist das Bo Path of the Teal Lotus. Und das ist ein Spiel aus Japan, beziehungsweise mit japanischer Folklore. Ich muss gerade mal gucken.
Ach, während du guckst, kann ich schon mal sagen, das ist also kein Spin-off aus der Baldur's Gate-Reihe, wo es um Bu den Hamster geht von Minsk.
Nee.
Na gut, alle, die Baldur's Gate gespielt haben, fanden das jetzt aber bitte lustig, wenn hier schon keiner lacht.
Da war ich leider nicht anwesend bei Baldur's Gate. Aber dafür hier. Also passt auf, es ist ein Metroidvania. Ich will's sagen, wie es ist. Es gab sehr viele Metroidvania in den letzten Jahren, sogar dieses Jahr schon. Und dieses hier ähnelt nicht nur optisch total krass absurd Hollow Knight, sondern auch spielerisch. Also es ist wirklich eins dieser etwas schwereren Metroidvania, wo ihr nach und nach natürlich immer Fähigkeiten dazu bekommt, die hauptsächlich eurem Movement auch dienen, damit ihr bei Bossfights zum Beispiel schnell ausweichen könnt oder damit ihr Schluchten überqueren könnt, bekommt ihr irgendwann halt diesen Spurt oder Sprint, diesen Dash quasi auf Englisch gesagt, um weiterzukommen. Und ich hab's gestern erst angefangen, ich glaube, es kam auch erst am
17. Juli.
Ja, genau, ne? Das war Mittwoch, wenn ich mich nicht irre. Kam das erst raus und deswegen, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber es hat mich optisch eigentlich schon so, so krass angesprochen. Also man sieht am Anfang eine Intro-Sequenz, wo ein leuchtender Funke vom Himmel fällt und dann in einer Lotusblüte landet und daraus formt sich dann ein Fuchs. Und das sind quasi im Japanischen nennt man die Kami, es sind halt verschiedene Götter im Shinto-Glauben. Aha. Und dieser spezielle Gott ist, glaube ich, dazu erfunden worden. Also ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt. Man nennt die Tentaihana in diesem Spiel. Und die erwachen halt aus so Lotusblüten und sind dann quasi so Füchse, kleine Füchse mit einem Lotusblütenkostüm. Und dieser kleine Fuchs hat so einen speziellen Ohrring. Und mit dieser Ohrring kann sich in Dinge verwandeln, die dir nützen. Zum Beispiel einen Stab, den Equinox-Stab. Das ist deine Nummer eins Waffe. Ja, auch sehr ähnlich zu dieser Nadel, die, glaube ich, Hollow Knight hatte, ne?
Mhm.
Und dann trifft man auf ein Wesen namens Asahi. Das ist quasi eine größere Version. Das könnte auch ein Bier sein. In dem Fall ist es eine größere Version von diesem Fuchswesen. Und der gießt erstmal eine Tasse Tee auf. Der ist nicht sehr nett, habe ich das Gefühl. Der ist ein bisschen enttäuscht so. Es ist irgendwas passiert in diesem Bambuswald, wo das Ganze spielt. Und die haben, glaube ich, erwartet, dass da jetzt jemand kommt, jemand Mächtiges, der alles in Ordnung bringt und wieder zusammenkittet. Und dann kommt da halt dieser kleine Fuchs und dieser Asahi ist halt irgendwie ein bisschen enttäuscht darüber. Er gießt aber Tee ein und Tee ist halt auch irgendwie so ein zentrales Element in dem Spiel, weil durch Tee kannst du deine Lebensenergie zum Beispiel wieder auffüllen. Spezielle Zutaten für Tee erweitern quasi deine Fähigkeiten. Also du kriegst dann irgendwann halt, wie gesagt, den Dash zum Beispiel dazu zu diesem Stab, den du hast, oder eine bessere Sprungfähigkeit, Double Jump und sowas, was man halt so kennt. Und das zirkuliert halt alles irgendwie so ein bisschen in dieser japanischen Shinto-Folklore.
Ja. Und das strotzt nur so voll Japan, das, was ich hier von dem Spiel sehe.
Das macht es eigentlich irgendwie sehr, sehr sympathisch und das ist auch der Grund, warum ich da mein Augenmerk so drauf geworfen habe. Es gibt ja unzählige von diesen Metroidvania, ne? Ja, also ich kann da auch jeden verstehen, der sagt so, okay, das habe ich ja alles schon mal durch. Mit Hollow Knight zum Beispiel. Also, weil der Zeichenstil auch wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Es ist nur um einiges bunter. Aber für mich, ich find's charmant. Bis jetzt macht es irgendwie auch wirklich Spaß. Was ich ganz cool finde, ist, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade hat. Nicht, dass irgendwie Gegner oder so angepasst werden, sondern das Gameplay wird einfach, kannst du einstellen, verlangsamt.
Aha.
Du kannst normal spielen, das ist quasi die normale Geschwindigkeit, dann langsam und ganz langsam. Und das hilft dir natürlich.
Nicht als Fähigkeit, sondern als Schwierigkeitsgrad.
Nein, das ist der Schwierigkeitsgrad. Und das spannend. Ist eigentlich ziemlich schlau, weil das hilft dir natürlich in diesem ganzen Hack-Mack, Sprünge besser zu timen. Du musst aufpassen, dass du nicht, wenn du in der Höhle zum Beispiel bist, an die Wände oder Decken, weil da sind manchmal natürlich so Stalagmiten oder sowas und da kannst du natürlich dran sterben. Und die Wege werden ja auch immer komplizierter. Also dann musst du durch so Passagen durchdashen, wo links und rechts und drumherum dich alles töten möchte. Und wenn das Spiel langsamer ist, dann ist es natürlich einfacher zu navigieren. Und so haben die halt den Weg gefunden, für so ein Genre quasi den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Also da kann dann jeder auch rein in das Spiel und wirft nicht nach zwei Bossen den Controller weg, weil es halt nicht machbar ist, weil es super schnell ist und alles gleichzeitig passiert, sondern du hast mehr Chancen auszuweichen, anzugreifen und irgendwie die Kontrolle überhaupt zu behalten und zu gucken, okay, verstehe ich überhaupt, was hier abgeht? Und das muss ich dem Ding echt hoch anrechnen. Das finde ich total smart. Und es funktioniert, finde ich, auch sehr gut. Ich habe das auch ausprobiert natürlich, weil ich wissen wollte, okay, ist das nervig, finde ich vielleicht auch, wenn alles so langsam oder etwas langsamer vonstatten geht. Das stört ja auch in gewisser Weise vielleicht den Flow. Aber ich muss sagen, ich finde es total angenehm.
In welchem Modus spielst du denn? Normal oder Mittel?
Nee, ich habe angefangen normal und habe dann halt einen runtergeschaltet.
Ah, man kann man auch in-game währenddessen sozusagen.
Genau, also das kannst du jederzeit, musst du nicht am Anfang entscheiden, das kannst du jederzeit umstellen, wie du lustig bist. Und da sind auch ein paar gute Geheimnisse, glaube ich, drin. So Altare habe ich gefunden, wo ich noch keine Ahnung habe, was da vor sich geht. Ich glaube, ich habe die Schnellreisefunktion gefunden, kann sie aber noch nicht auslösen, weil ich nicht verstehe, was da steht. Also es gibt auch so eine Art Hieroglyphenschrift.
So wie in jedem guten Fuchsspiel wie Tunic.
Genau, genau. Die ich halt noch nicht entziffern kann und so. Spezialfähigkeiten hat man auch, indem man so spezielle Daruma-Figuren sammelt. Die kennt ihr vielleicht. Das sind diese typisch japanischen kleinen, rundlichen, roten Figuren mit den verrückten Gesichtern drauf. Und davon gibt es verschiedene, die man im Laufe des Spiels sammelt. Und die kannst du dann in meinem Fall auf der PlayStation mit Dreieck zum Beispiel auslösen. Die haben dann so eine Cooldown-Phase natürlich. Und die geben dir dann einen kurzen Special-Angriff. Und ja, wie gesagt, das ist alles sehr Standard-Metroidvania-mäßig. Aber hat halt für mich, finde ich, hier und da schon den ein oder anderen coolen Kniff noch. Und
das Szenario scheint es zu machen. Ne?
Genau, das Szenario macht es halt aus und ein paar Charaktere finde ich auch richtig cool. Es gibt so Rabenbrüder, die sind so siamesisch verwachsen. Die heißen To und Ri. Und der eine ist schwarz und der andere ist weiß. Und dann sieht es halt aus, weil die so ineinander verwoben sind, als wären die halt Yin und Yang. Und so. Also ich finde, da sind so schöne, coole Designideen drin. Und nette Charaktere, die irgendwie Spaß machen. Bisher ist es richtig cool. Ich bin noch nicht sehr weit, aber ich habe definitiv vor, weiterzuspielen und kann es für Leute empfehlen, die einfach richtig Bock haben, sowas in der Art wie Ori oder Hollow Knight oder so zu spielen. Gerade weil wir noch ewig auf Silksong warten. Vielleicht ist da der eine oder andere gewillt. Genau, unendlich. Vielleicht ist da der ein oder andere gewillt, dann das hier mal auszuprobieren. Ist ein neuer Titel, also kostet 20 Ocken zurzeit.
Geht, ne? Ja.
Geht, finde ich auch. Aber wenn man sagt, okay, ich habe zwar Bock drauf, aber ist mir noch zu teuer, das wird bestimmt irgendwann auch ein bisschen günstiger.
Ist von Humble Games und Humble Games Strategie ist, dass es genau in einem Jahr 10 Euro kosten wird. Von daher, wer jetzt unbedingt 10 Euro sparen möchte, kann das dann auf diese Art machen.
Irgendeinem Bundle irgendwann auch drin ist bei Humble. Ne? Also.
Ja, sehr, sehr spannender Titel. Sieht super schön aus. Bin ich auch sehr angetan von dem, was ich jetzt von dir höre und was ich sehe. Und diese es ist ja keine Spezialfähigkeit, dieser Slowdown, den gibt es ja in Ori auch oder in sowas wie Celeste. Also das Plattforming erinnert mich schon sehr stark an Celeste zum Beispiel auch. Und da hat man es halt per Spezialfähigkeit und dann zeitlich natürlich begrenzt. wirklich keine dumme Idee, das einfach so zu machen. Ist es denn nervig über sozusagen Escape oder Starttaste und Menü und umschalten und wieder raus? Geht das recht fix oder ist es schon doof?
Nee, das geht super fix. Also cool. Du gehst einmal kurz ins Menü und stellst es um. Direkt bei Optionen ist es auch ganz am Anfang bei Gameplay. Direkt oben kannst du super schnell easy umschalten. Mhm. Ist gar kein Problem.
Da frage ich mich natürlich, warum es nicht einfach ich weiß nicht jetzt nicht, wie stark belegt das komplette Gamepad ist, aber dann, wenn man es eh immer machen kann, hätte man es ja auch standardmäßig als Ability reinnehmen können. Dann hätten aber vielleicht einige Reviewer gesagt, diese Spezialfähigkeit macht das Spiel viel zu einfach. Und so über diesen Weg, über dieses Hauptmenü, kontert man die Reviewer so ein bisschen aus, ja, weil dann können sie halt sagen, nee, das ist halt unser Schwierigkeitsgrad, deal with it.
Ja, genau. Also es ist so dieses berühmte Problem bei Spielen, die halt sau schwer sind. Ja. So wie halt auch die FromSoft-Titel oder so. Und dann gibt's ja immer die Leute, die argumentieren, ja, wenn das jetzt angepasst wird, ne, dann ist das nicht mehr das, was die Entwickler oder Entwicklerteam so im Sinn hatte. Aber so ist es halt zum Beispiel ganz clever. Das Prinzip wird nicht komplett angerührt. Du kannst es so spielen, wie man es sich gedacht hat. Aber natürlich kannst du das auch ein bisschen langsamer spielen, wenn du willst. Und das schadet ja nicht dir, als derjenige, der sagt, so, jetzt ist das ganze Spiel aber kaputt, weil es ja überhaupt nicht dein Gameplay beeinträchtigt.
Also ich gehöre schon in das Camp, wo ich sagen würde, es gibt schon einen Unterschied, ob man es jetzt Vanilla quasi geschafft hat und gemeistert hat am Ende oder halt mit dieser zusätzlichen Hilfe. Aber auch, ich denke halt auch in Dark Souls sollte man irgendwie anders auch anbieten. Dann ist es nicht das Gleiche, aber dann können wenigstens trotzdem mehr Menschen, die jetzt zum Beispiel nur die Story erleben, das trotzdem machen. Aber dafür müssen sie dann nicht das YouTube-Video gucken, sondern können halt auch so viel, wie sie spielen wollen, selber spielen. Das ist einfach sinnvoll. Und wenn man sich mal in die Retro-Szene klickt und da die Speedrunner anguckt, also ich habe bei Emulatoren gibt es diese Möglichkeit ja auch, dass du alles auf Slow Motion inzwischen stellen kannst. Und da kann ich dann so ein Super Mario Level auch in absolut perfekter Zeit durchspielen, aber halt auf nur einem Achtel der Geschwindigkeit. Und dann treffe ich halt auch jeden Sprung so wie der beste Speedrunner. Und dann wird es später wieder, da gibt es ja wirklich auch Probleme. Deswegen sind die Emulatoren ja auch nicht erlaubt, weil du kannst das aufzeichnen, danach achtfach im Videoschnittprogramm wieder zusammenschnippeln. Dann merkt halt keiner, der nur das Video sieht, ob du das jetzt wirklich so selber gespielt hast oder halt den Emulator-Hack benutzt hast.
Ja, klar. Also das sind natürlich alles Tools, die man für seinen eigenen Spielspaß verwenden kann. Weil es ist für dich selber ist es ja im Endeffekt egal. Wenn du dich damit gut fühlst und sagst, so, ich will das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad schaffen, den es überhaupt gibt, weil dann fühle ich mich irgendwie, dann fühle ich, dass die Aufgabe erfüllt ist für mich persönlich. Es ist ja mega geil. Bei Final Fantasy VII Rebirth, was ich zurzeit spiele, habe ich irgendwann, weil ich das noch erinnere aus dem Remake, das Kampfsystem wieder umgestellt, weil ich keinen Bock auf die Scheiße habe. Ich finde, es ist ein absolut grottig, langweiliges Kampfsystem, wo zu viel passiert einfach.
Ja.
So, und warum sollte ich es nicht umstellen? Ich spiele dieses Spiel
mit Warten, bis man wieder was macht.
Auf Klassik und so, genau. Und ich spiele dieses Spiel, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Und wenn mich das daran hindert, das Spiel zu beenden, dann stelle ich es halt um. Und ich finde, es ist auch bei einem Metroidvania einfach.
Es ist eine allgemein sinnvolle Sache, dass man das halt in-game auch während des Spielens umstellen kann. Weil wie viele Spiele hört man dann halt auch mal nach einem Viertel, Dreiviertel oder sonst wann auf, will dann später wieder reinkommen und ist halt komplett überhaupt nicht mehr in dem Flow und in dem Skill-Level, das man sich erarbeitet hat. So bin ich zum Beispiel jetzt auch wieder diese Woche in Baldur's Gate wieder reingekommen, in das Baldur's Gate 3. Ich habe einfach dann on the fly runtergestellt, die Schwierigkeit, weil ich die Kämpfe so, bei denen ich war, nicht mehr schaffen konnte. Und jetzt, wo ich dann wieder drin bin, habe ich auch wieder auf das Normal gestellt.
Ja,
und klar, die gleichen Achievements sollte man dafür nicht kriegen, wenn jetzt einer darauf Wert legt. Ich finde, das ist halt, wie gesagt, ein Unterschied. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist einfach eine durch und durch sinnvolle Erfindung, das so zugänglich zu machen, wie es nur irgendwie geht.
Richtig.
Schön. Wie zugänglich, lieber Micha, ist denn Nobody Wants to Die? Denn man will das ja, aber vielleicht muss man ja irgendwann sterben.
Da lacht er nur.
Da lacht er.
Was für eine Überleitung. Nobody Wants to Die ist super zugänglich. Ich wollte euch nur zustimmen, ne? Übrigens, aber ich wollte den Flow nicht unterbrechen. Es ist super, super, super zugänglich, was vielleicht sogar ein bisschen ein Problem bei diesem Spiel ist. Erkläre ich gleich. Mal kurz den Rahmen setzen. Ist ein Spiel, das kaum beworben wurde, Und es gab auch überhaupt gar keine Vorabversion für die Presse, was seltsam ist. Ist ein Adventure, das jetzt quasi relativ schleichend diese Woche rausgekommen ist, auch am 17. Scheint so, dass am 17. relativ viele Titel rausgekommen sind. Und der Rahmen ist, dass wir uns im Jahr 2023/29 befinden.
Huch, also, das ist ja weit weg.
Richtig weit weg.
Könnte Anne noch erleben.
Ja, weil ich erst 12 bin oder so.
Du meinst minus 112.
Minus 112 und spielt in New York zu dieser Zeit und ist also sehr, sehr stark von Filmen wie Blade Runner inspiriert, hat mich vom Setting auch ein bisschen an das Spiel Observer erinnert, hat so eine ganz charmante Mischung aus Film Noir. Also es gibt so Elemente wie alte Autos, die aussehen wie Autohammer und alte Geräte, wie zum Beispiel alte Radios oder alte Telefone oder irgendwie so etwas. Also es hat auch so Neonschriften, ist da so ein bisschen Art Deco auch mit drin und so. Vielleicht versprüht das deshalb für einige Leute auch so einen gewissen Bioshock-Vibe.
Absolut, also, ja.
Weil das hat auf jeden Fall cool. Einflüsse davon. Das ist hat ein wundervolles Art-Design. Generell das Art-Department hat fantastische Arbeit geleistet. Es hat sehr, sehr viel Stil. Und es fängt auch im Intro mit einem Autokino zum Beispiel an. Du schwebst dann so ein bisschen wie in das fünfte Element irgendwo in der Luft so vor dem Autokino. Und vor dir läuft wirklich ein alter Film. Also ein Film aus den 50ern, schwarz-weiß, alle ganz klassisch gekleidet, die Herren mit den Hüten und den Anzügen und die Damen in diesen weißen Kleidern. Und das hat sofort Flair. Die Musik hat auch Jazz-Elemente, also die mischt so Klassik mit Jazz, hat diesen Film-Noir-Vibe. Und natürlich spielst du einen Detective und natürlich hat dieser Detective mentale Probleme und ist ein bisschen abgerockt. Er säuft ganz gerne, also man sieht ihn immer rauchen und eine Schnapsflasche nehmen. Wie es für so eine Art von Noir-Krimi auch gehört. Und seine Probleme sind dann immer so ein bisschen gemischt mit der Wahrnehmung. Also dadurch, dass die Leute so viel moderne Technik da drin haben, weiß man nie so ganz genau, so ähnlich wie bei Observer, ob das, was man sieht, auch wirklich da ist. So, will ich zu viel verraten. Aber es geht auf jeden Fall auch in diesen technischen Aspekt rein. Ja, und warum heißt das Nobody Wants to Die? Weil es eigentlich ein sehr ähnliches Szenario wie die Netflix-Serie Virtual Carbon ist. Die kennt ihr bestimmt, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Nur vom Namen. Also ich habe den nur empfohlen bekommen und bin aber nicht, weil ich, es gibt zu viele.
Nochmal
Serien.
Den Titel bitte?
Virtual Carbon. Virtual
Carbon. Ach doch, das habe ich geguckt. Ja.
Ja, also die Idee ist eigentlich sehr ähnlich. Also in der Zukunft haben die Menschen im Prinzip die Sterblichkeit besiegt. Das machen sie, indem sie das Bewusstsein von einem Körper in den anderen übertragen können. Körper werden halt immer noch alt, die verfallen halt eben organisch, weil ne, gegen die Zellteilung kannst du halt einfach nichts machen. Aber du kannst das Bewusstsein übertragen und deswegen werden die Körper dann auch einfach Hüllen genannt. In der Serie damals, ich glaube, das basiert auch auf dem Buch, wurden die Steves oder so genannt. Und hier werden die einfach Hüllen dann auch genannt. Und diese ganze Welt und die Politik, die dreht sich halt auch darum, dass da im Prinzip die Politik auch forciert, dass jeder eine Hülle bekommt. Also es gibt da zum Beispiel das Institut der Bewusstseinsübertragung, das immer wieder in den News irgendwie auftaucht und so. Und das zwingt alle Bürgerinnen dann, sich irgendwie ab einem bestimmten Alter da auch zu registrieren und so weiter und so fort, sodass effektiv die ganze Gesellschaft eigentlich unsterblich ist. Und das ist ein super interessantes Szenario.
Also alle oder nur die besser verdienenden, so wie bei Internetkabeln?
Alle.
Okay, das ist der Unterschied.
Jedenfalls, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe so 2 Stunden gespielt, das soll insgesamt 6 Stunden gehen, also ist noch einiges an Story drin.
Das wird immer interessant.
Da ist einiges an Story drin, aber es hat ein sehr, sehr gutes Worldbuilding am Anfang und es wird auch sehr, sehr politisch direkt so, weil du wirst zu einem Fall gerufen, zu einem Tatort, wo jemand tatsächlich stirbt. Damit du unsterblich bleibst, muss eine Flüssigkeit in deinem Körper bleiben. Also wenn dein Körper stirbt, dann muss da so eine bestimmte Substanz übrig bleiben und irgendjemand hat es geschafft, die zu neutralisieren, also die komplett aus dem Körper zu entfernen, sodass die Person, die du da hast, effektiv tot ist. Und das kommt in dieser Welt sehr selten vor, dass jemand wirklich stirbt. Also dass das Bewusstsein auch nicht mehr übertragen werden kann, sondern dass jemand tot ist. Und damit fängt diese ganze Geschichte an. Also vom Setup ist.
Werden denn noch Kinder gemacht?
Weißt du das? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Die Antwort habe ich bisher noch nicht.
Oh, okay, alles klar.
Aber es ist davon die Rede, dass Kinder sich registrieren müssen. So. Also ab dem, ich glaube, am 21. Lebensjahr oder sowas. Und da gibt's dann, und da wird dann irgendwie auch eine Erklärung unterschrieben, dass es noch weiter sich entwickelt. Also es ist ein ziemlich vertragter Plot, der für mich auch noch nicht so ganz durchsichtig ist. Also das ist eine gute Frage, die beantworte ich das nächste Woche. Diesmal durchgespielt habe, ja.
Ist das denn, also optisch ist das ja der Hammer, was ich mir gerade hier angucke. Funktioniert das dann auch alles so wirklich in-game oder ist es einfach Marketing-Gag?
Nee, es sieht so aus.
Welche Engine ist das?
Das ist Unreal. Das ist Unreal.
Ist das 5 schon wahrscheinlich?
Das muss 5 sein.
Ja.
Also ja, das ist echt krass.
Das ist optisch ein verdammt schönes Spiel. Diese Szenen, der Detailreichtum von den Locations ist wahnsinig groß.
Und ein Erstlingswerk, wenn ich das richtig sehe, von Critical Hit Games. Playon ist der Publisher.
Also Art, Design, Musik und so kann ich nur loben. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und aber kommt halt jetzt mit dem entscheidenden Nachteil, deswegen muss ich lachen wegen der Zugänglichkeit. Es spielt sich ein bisschen wie auf Autopilot. Das ist
ein Walking-Sim.
das Ding ist, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Das hat auch eine Daseinsberechtigung, diese Art von Spiel zu haben. Ne? Aber wenn man jetzt Detective Game denkt und man denkt so, oh geil, da kann ich wahnsinnig viel kombinieren und machen. Du bist dann, machst natürlich Ermittlungen, also du läufst da so mit ziemlich coolen Gadgets rum, die erkläre ich gleich im Detail. Aber wenn man jetzt erwartet, oh, das geht jetzt so auf ein Level von Shadows of Doubt oder Opera Djinn oder so, ne? Return of Opera Djinn oder meinetwegen die Sherlock Holmes Games, das ist nicht im Ansatz. Also es hat nicht dieselbe Komplexität, was die Rätsel, die Detektivmechanik angeht. Wir haben ja vor ein paar Wochen über Shadows of Doubt zum Beispiel gesprochen, das Open World Sandbox Detektivspiel, was absolut fantastisch ist. Das kommt ja dieses Jahr auch in der fertigen Version raus. Und dagegen hat dieses Spiel nichts, also wirklich nichts. Mhm. Also es ist cool, was man da so macht. Aber es läuft alles, das Spiel sagt dir immer ganz genau, was du als nächstes machen sollst. Und deswegen erinnert es mich eigentlich auch sehr stark an Observer. Der Unterschied ist halt nur, dass Observer sehr viel mehr Wegfindung von dir erfordert. Also da muss man halt wirklich auch durch eine Location laufen und den richtigen Weg irgendwie finden. Und es ist halt von den Übergängen ein bisschen dynamischer. Und bei Nobody Wants to Die hatte ich das Gefühl, dass ich einen VR-Titel ohne VR spiele. Weil ich nämlich relativ plötzlich an so einem Ort auftauche. Und ich bin sehr lange an diesem Ort. Also diese Szenen, die ihr da seht, die sind total schön. Da gibt's ja diese, also das mit dem Baum zum Beispiel, der da jetzt gerade so explodiert. Das ist der erste Tatort und verbringt da auch so 10, 15 Minuten oder so. Also das nutzen die Entwicklerinnen richtig aus, dass die eine so richtig schöne Location gebaut haben. Aber dann gibt's da zwischen diesen Szenen nicht wirklich einen sichtbaren Übergang. Also du läufst da jetzt nicht von Location zu Location, sondern gibt's einen Ladescreen und dann bist du auf einmal in der Wohnung von Detective und dann kommt ein neues Event, gibt's wieder einen Ladescreen und dann bist du plötzlich wieder in einer anderen Location. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es wie bei so VR-Titeln ist, die dann optisch extrem immersiv sind und extrem gute Locations haben, aber dich halt in der Bewegung auch so ein bisschen einschränken. Und darauf sollte man sich gefasst sein, wenn man das macht. Also es spielt sich halt einfach so ein bisschen wie von selbst, also es ist ein bisschen fies, das zu sagen, aber du weißt halt immer ganz genau, was dein nächster Schritt ist, welches Gadget du rausholen musst. Und das sagen sie dir auch immer ganz deutlich und man macht da so Sachen. Und ich hatte eher das Gefühl, halt einen interaktiven Film zu spielen, der eher so in die Richtung von einem Supermassive Game geht. Und das ist okay, aber die Erwartung sollte man halt zurückschrauben. Also es sieht dafür.
Wobei
halt
man da ja noch die Entscheidungsfreiheit hat, die hier ja dann anscheinend auch fehlt. Ne?
Genau, also die Entscheidungsfreiheit hast du halt nicht hier irgendwas machen. Du kannst halt auch bei der Ermittlung auch nichts falsch machen. Also was du hast, sind schon Entscheidungen. Du hast nämlich eine Assistentin über Funk. Und die redet dann die ganze Zeit mit dir und da gibt's so Dialogoptionen, die schalten sich zum Beispiel erst frei, wenn du bestimmte Hinweise in der Umgebung gefunden hast. Und da fällt mir, wie heißt das Spiel nochmal mit den Robotern? Detroit, ne? So, ja. Ich glaube, so ungefähr in diese Richtung würde ich das sagen. Detroit hat aber ein bisschen mehr Interaktivität, weil die ja auch wirklich aktiv noch.
Hat auch alternative Lösungswege.
Alternative Lösungswege, genau.
Passagen, die man nicht freischalten kann und sowas, ja.
So krass geht's halt nicht so. Und die Gadgets sind aber cool. Also, eins der besten Sachen ist so eine Art Zeitreisetool, würde ich es jetzt nennen. Also, du hast das so ein Ringding, das du dir auf den Arm schnallst. Und kannst dann mit den Schultertasten die Zeit synchronisieren oder so, ich weiß nicht, aber die Zeit auf jeden Fall manipulieren. Und du siehst dann halt den Moment, des, wo der Unfall oder der Mord oder irgendwas passiert, den kannst du dann zurückspulen. Das ist richtig cool. Und du kannst dann in dieser Szene rumlaufen. Also du hast dann quasi links so eine wie bei so einem Videotape eine Vor- und Rückspultaste und kannst dann dich währenddessen auf dem im Tatort bewegen, musst an bestimmte Stellen kommen, also und dann in solche Hinweisbubbles quasi reintreten. Also dann siehst du so ein Areal, wo du reintreten kannst und dann taucht da drin so ein Hinweis auf. Und das ist eine wahnsinnig coole, richtig schön gemachte Mechanik, die nach einer kurzen Eingewöhnung extrem gut funktioniert. Und du siehst zum Beispiel am Anfang, da ist in der Wohnung einer sehr reichen Person, die hat einen echten Baum da stehen, was eine Rarität ist, ne, einen echten Baum zu haben. Und der ist in die Luft gegangen, explodiert der ganze Raum, da brennt es noch, da fällt die Asche vom Himmel und du musst aber herausfinden, wie ist dieser Baum explodiert und warum hat sich diese Person scheinbar erhängt. So nach und nach puzzelt sich in der Story dann halt so diese dann das Stück für Stück zusammen. Und du kannst halt wirklich während dieser Explosion gerade stattfindet, kannst du quasi da drin rumlaufen und vor- und zurückspulen. Und die Empfindlichkeit bei den Schultertasten, ich spiele auf PlayStation 5, die bestimmt halt auch, wie schnell du spulst. Also du kannst ganz langsam spulen, dass es quasi in Zeitlupe läuft. Oder wenn du fester die Schultertaste drückst, dann spulst du richtig weit nach vorne und so. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Das ist eine richtig coole Mechanik. Was ich nicht so gut finde, auch neben dieser sehr eingeschränkten Interaktivität, ist, dass die beiden Hauptfiguren, also die Frau, mit der man da die ganze Zeit redet, eine Assistentin und du, die haben ständig einen Banter, eine Diskussion am Laufen. Und das erinnert mich sehr an die Art, wie Dialoge in zum Beispiel Marvel-Filmen oder so geschrieben werden. Und ich finde nicht, dass das so, auch so gut reflektiert, wie Menschen in dieser Zukunft denken oder handeln müssten, wenn die über 100 Jahre alt sind. Also der Protagonist selber hat seinen Körper erst vor ein paar Wochen tatsächlich verändert. Man findet E-Mails, wie er diesen Körper transferiert hat. Und wenn du so alt wirst, dann verhältst du dich nicht wie ein total, ich sag mal, Jungspund irgendwo. Also die streiten sich die ganze Zeit. Die haben irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass die ihr Leben besonders lange reflektiert haben. Und wenn du eine gewisse Zeit auf der Erde bist, bist du ja eigentlich eher ein bisschen überlegter und vielleicht ein bisschen nachdenklicher. Und das reflektieren diese Dialoge überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Das ist eher das Gefühl, dass da junge, also dass da so 30er irgendwie sitzen, die sich für alles, die halt sich eher dadurch beweisen, die sich dadurch profilieren, indem sie coole Sprüche raushauen, indem sie sehr edgy sind und sich ne, niemandem gefallen müssen. Und dann, ich muss dann sehr an so Superheldenfilme denken, wo die Leute auch irgendwie alle extrem edgy sind und sowas. Und die respektieren sich schon gegenseitig, aber nur durch Streit und nicht durch Taten unbedingt. Ne? So, das ist ja, also,
gut, wenn du dich 200 Jahre lang kennst, dann streitest du irgendwann.
Die schon. Kennen sich ja nicht 200 Jahre. Ach so, die kennen, okay. Die lernen sich am Anfang des Spiels irgendwie kennen und ich bin sehr irritiert, wie das geschrieben ist. Und ich finde auch nicht, dass die also das Problem hatte Altered Carbon halt auch, das fängt wahnsinnig stark an und es verliert sich dann irgendwann in so eine Edgeboard-Scheiße.
Also erste Staffel Must-Watch und ab der zweiten würde ich schon sagen, muss man es nicht mehr gucken.
Ach, das fängt schon nach der zweiten Folge an. Das ist so ein totaler Quatsch, was da passiert. Und diese, egal, auf jeden Fall, also Nobody Wants to Die ist da schon viel besser. Also es hat auf jeden Fall viel mehr Style und es nimmt auch das Sterben halt immer noch sehr ernst und das Menschsein und so weiter und so fort. Ich war aber ein bisschen irritiert auf die Art, wie die Dialoge geschrieben sind, aber es funktioniert halt eigentlich trotzdem ganz gut, weil es wahnsinnig gut gesprochen ist. Das ist so ein bisschen der Twist. Also das, was geschrieben ist, ist so ein bisschen Quatsch, aber das, was gesprochen ist, ist irre. Also die Schauspielerinnen sind
nur Englisch, ne?
Bitte?
Ist nur Englisch,
die Sprachausgabe,
ja, mit deutschen Texten.
Ja, also das ist so dieser Twist. Also es je nachdem, wie ihr drauf seid und wie kritisch ihr das nehmt, wird das wahrscheinlich trotzdem wahnsinnig überzeugend sein. Und trotz dieser Aspekte, die ich jetzt kritisiere, zieht mich das Spiel trotzdem rein. Also ich will jetzt unbedingt weiterspielen. Ich will jetzt wissen, wie geht der Mordfall weiter und wie geht das voran. Und bestimmt verändert sich die Beziehung der Hauptfigur zu der Assistentin wahrscheinlich dann auch nochmal weiter im Laufe des Spiels. Aber ich war am Anfang so ein bisschen irritiert, also es ist etwas merkwürdig, weil die Leute sind halt 150 Jahre alt, 200 Jahre alt, also wirklich alt. Die haben so viel erlebt wie noch nie und das finde ich, das merke ich nicht. Und das ist seltsam, weil in dem Spiel wie Observer merke ich es zum Beispiel. Observer hat ein ähnliches Thema mit Altwerden und du spielst ja auch Rutger Hauer, der so eine bestimmte gedämpfte Stimme hat und so. Und die da geht es um, da merkt man sehr viel stärker, welchen Einfluss die Technik und der Mensch, der technische Fortschritt auf den Menschen hat. Und das reflektiert Nobody Wants to Die bisher noch nicht so gut in Dialogen. Also ich bin gespannt, ob sie das jetzt in den nächsten Stunden noch weiter aufarbeiten. So, mhm. Aber ich finde, das ist ein gutes Einstiegs-Detektivspiel. Also wenn einem Sherlock Holmes oder Shadows of Doubt zu viel Arbeit ist, weil man da ein bisschen zu viel Detektiv sein
muss. Weil man zu viel spielen muss, ja.
Ja, ja. Und man braucht so ein bisschen was auf Autopilot, dann ist das ganz cool. Und ich finde den Preis auch erstaunlich gering. Also ich bin
auch ein bisschen über 20 Euro.
So ganz knapp. Also 25 Euro ist der Standardpreis, kriege ich mir zum Einführungspreis ein bisschen weniger. Und dafür ist das doch ganz geil. Also das ist, weil das halt so ein ganz gutes 6 Stunden Cinematic Experience zu sein scheint, finde ich ganz cool. Ja,
damit ist es perfekt für meinen neuen Monitor. Und da nämlich einen 32:9 Monitor. Ich habe nebenbei, während du erklärt hast, schon mal gegoogelt. Unterstützt das Spiel 32:9, diesen Aspekt? Und ja, den tut es, den unterstützt. Und man kann auch das Field of View einstellen, Unreal Engine typisch. Es ist also das ideale Game für meinen neuen Monitor. Es ist ein OLED geworden, ein QD-OLED. Die hatten ja in der ersten Generation dieses kleine oder größere Problem der Subpixelstruktur. Wie ihr alle wisst, hat ja jeder Pixel auf dem Monitor eine Subpixelstruktur und eine sogenannte Anordnung derer welcher. Und die war so, dass man oben und unten von weißem Text dann immer so Fringing gesehen hat. Dann war es oben so ein bisschen grün und unten so ein bisschen magenta. Das ist in der zweiten Generation dieses OLEDs jetzt nicht mehr so extrem, dass es mich noch stören würde, ab normalem Abstand von 75 Zentimeter, den man sowieso haben sollte, wenn man so ein 49-Zoll-Monster vor sich auf den Schreibtisch stellt, ist das nicht mehr für mich negativ zu erkennen. Wenn ich so ganz nah rangehe, quasi mit der Lupe, dann erkenne ich das natürlich noch. Aber es ist jetzt so für normale Alltagssachen, wie jetzt diesen Podcast aufnehmen, nebenbei noch ein bisschen browsen oder halt Streaming, ist das alles gar kein Problem mehr. Ich habe ja schon viel Erfahrung mit OLED durch meine LG-Fernseher, die hier im Haus sind. Bin von der Technik absolut begeistert. Das ist halt echtes Schwarz und der Kontrast ist ideal und die Farben sind wunderschön. Ich habe da in dem bösen Amazon-Sale zugeschlagen. Da war dieser Monitor auch in unter 1000 Euro dann verfügbar. War daher also relativ attraktiv. Hab da lange drauf gewartet und habe ja auch schon Erfahrung mit so Ultra-Wide-Gaming, dadurch, dass ich halt mein Sim-Racing mache, wo ich ja mit 3 16:9 Bildschirmen so um mich herum aufgebaut die Formel 1 und alles fahre. Nun ist es so, die 32:9 ist natürlich nicht 3x16:9, sondern 2x16:9. Man kann sich das vorstellen, wie so ein 27-Zoll-Monitor, auch genau die Größe, 16:9 mit einer Auflösung von 2560x1440, zweimal nebeneinander, aber halt als ein Bildschirm und in der Mitte hast du keinen Trenner oder irgendwas. Hm. Und jetzt bin ich natürlich das Rabbit Hole hinabgestiegen und habe geguckt, welche Spiele für diesen Monitor ideal sind. Und es sind erstaunlich viele. Es gibt dieses Ultra-Wide-Gamer-Forum, wo sich alle darauf beschränken, immer nur jedes Spiel irgendwie für diesen Monitor so anzupassen, dass das dann gut ist. Weil diese Auflösung, gerade 3D-Spiele, unterstützen die Auflösung von 5120x1440. Das ist die Auflösung, die der Monitor hat. Sowieso schon, aber oft hat man halt keinen Slider für das Field of View. Das ist dann die Perspektive, mit der man auf das Spiel kommt. Und dann hast du, wenn das nicht angepasst ist, in der Mitte halt das Standard 16:9 Bild und links und rechts dann halt immer noch mal so einen halben Monitor weiter Spielgrafik, die aber dann maximal krass verzerrt ist. Das heißt, Objekte, die du in der Mitte siehst, nehmen wir jetzt mal diesen Baum von Nobody Wants to Die, wenn du auf den gucken würdest, sieht er in der Mitte ganz normal groß aus und dann guckst du nach links oder rechts und wenn er dann zum Bildschirmrand wandert, dann ist er mehr als doppelt so breit. Was natürlich, wenn du jetzt immer nur in die Mitte starrst, auch nicht so super schlimm ist. Aber eigentlich willst du schon das so angepasst haben, dass es realistisch aussieht. Weil wenn du mal eben nach links und rechts guckst, ist es ja nicht so, dass da immer alles doppelt so oder dreifach so breit wird wie der Rest. Und dafür braucht man diesen Field of View Slider. Spiele wie Subnautica zum Beispiel und Below Zero haben diesen Field of View Slider und dadurch, das verringert man dann immer ein bisschen. Also man zoomt quasi so ein bisschen in das Bild rein. Deswegen ist es auch am besten, wenn es noch so einen vertikalen Field of View Slider gibt, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu detailreich. Field of View reicht schon, wenn man sich das merkt. Und viele, viele moderne Spiele haben den. Und dann sieht das absolut traumhaft aus. Ich möchte auf nichts anderem mehr spielen als auf diesem Monitor. Endlich perfektes Schwarz, endlich perfektes HDR und ein absolut cineastischer, großartiger Aspekt, so wie ich ihn mir wünsche. Subnautica habe ich damit jetzt zum Beispiel viel gespielt. Dann kam ich aber zu dem zu dem Punkt, wo ich ja weiter streamen wollte, Below Zero. Und das ist dann natürlich wieder scheiße, weil du musst ja, wenn du streamen willst, halt wieder auf das 16:9 Bild gehen, hast das dann in der Mitte als so ein kleines Fenster, kannst dann, was natürlich praktisch ist, deinen Rest vom OBS so links und rechts von dem 16:9 Fenster so aufteilen und hinsortieren. Das ist schon ein kleiner Komfortgewinn und hast den Chat halt relativ gut sichtbar. Aber dann fühlt man sich schon ein bisschen blöd, wenn man diesen sündhaft teuren Monitor gekauft hat und dann irgendwie nur noch so spielt. Also bin ich jetzt noch eine Stufe tiefer gegangen in diesem Rabbit Hole und habe mir UI-Hacks angeguckt. UI-Hacks machen es, dass ich das UI dann manuell von Spielen, die gibt es nicht für alle Spiele, aber für viele, einzeln anordnen kann. Und so spiele ich jetzt Subnautica in 32:9, kann die Mitte meines Monitors streamen, wo dann auch die Statistiken für Lebensenergie oder Anzeige der Luft und sowas ist, oder wenn Texte eingeblendet werden, habe aber links und rechts das richtig angepasste 3D-Spiel für mich weiter zum Gucken, streame aber quasi ein 16:9 Bild in der Mitte. Und das ist sowieso gut, weil du willst bei diesem super breiten Monitor nicht deine HUD-Anzeigen irgendwie in den Ecken haben. Das ist, wenn man jetzt so ein schlecht angepasstes 2D-Echtzeitstrategiespiel zum Beispiel spielt aus Ende der 90er, Anfang der 2000er. Dann hast du unten links, unten rechts irgendwie deine Einheitenproduktion und fängst dann an, mit dem Kopf ständig links, rechts, oben, unten zu gucken. Das ist super nervig. Deswegen sind diese HUD-Hacks auch ein essentieller Baustein, mit dem man sich vertraut machen sollte, wenn man Interesse haben sollte an einem solchen Monitor. Und damit die Frage an euch, habt ihr Interesse an einem solchen Monitor oder noch Fragen zu solchem? Dann kann ich euch die gerne alle beantworten, weil gerade bin ich so tief drin, dass ich das Gefühl habe, ich weiß alles zu dem Ding.
Mega gut. Ich find's krass. Ja, ich beobachte das natürlich alles, diese ganzen Entwicklungen. Ich bin jetzt nicht so ein Hardware-Nerd und ich habe hier meine zwei Monitore stehen und die sind...
Nebeneinander oder übereinander?
Nebeneinander,
okay. Mhm. Dann könntest du Nvidia Surround machen, aber mit zwei Monitoren ist das blöd, weil dein Fadenkreuz so dann immer in der Mitte wäre.
In der Mitte
wo du halt
ist, und dann, ja, genau. Lol. aber ich find's krass. Ich find's krass, was alles auf uns zukommt in Sachen Hardware. Ich find's auch, ich habe auch irgendwann letztes Jahr, ich weiß nicht, wann das immer ist, im November oder so, wenn sich alle in Las Vegas treffen, um Technik...
Januar ist das CES,
Januar,
meinst du? Ja.
Genau. Durchsichtige Fernseher, like what the fuck. Mhm. So, das sind alles so Dinge, die sind für mich, ich sehe die und denke so, ja gut, aber bis ich sowas hab, vergehen noch locker 10 Jahre. Deswegen finde ich es total interessant, dass du dir da quasi am Puls der Zeit bist und dir einfach Sachen holst, die jetzt vielleicht noch nicht jeder zu Hause stehen hat und dann auch einfach Feedback geben kannst und sagen kannst, okay, das finde ich geil und das finde ich nicht so geil. So, und dann werde ich vielleicht irgendwann in 2-3 Jahren auch sagen, so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich damit auseinandersetze, weil das wird irgendwann die alte Generation ablösen oder was auch immer. Deswegen finde ich es immer total interessant, wenn du solche Sachen erzählst. Aber ich bin jemand, der wird auf jeden Fall noch warten mit solchen Sachen.
Konsolen bleiben ja nach wie vor in 16:9. Ja. Es gibt zwar die Xbox, die auch 21:9 erlaubt zum Beispiel einzustellen, aber dann macht es halt auch nur Folgendes, nämlich schwarze Ränder links und rechts. Deswegen ist allerdings auch OLED, finde ich, so wichtig, weil wenn dann links und rechts was schwarz ist, dann ist es schön, wenn das halt einfach so aussieht, als wäre dieser Monitor da aus und du hast halt wirklich gar keine Lichtfläche. Dann lässt sich das nämlich viel einfacher ignorieren, als wenn du, wie früher bei 4:3 Fernsehen ja auch, da hattest du oben und unten die schwarzen Balken, fand auch keiner geil. Die konnte man komischerweise aber eher ignorieren als so links und rechts schwarze Balken. Da sind die Menschen insgesamt ein bisschen penibler. Bei diesem OLED finde ich es halt nicht mehr irgendwie störend. Man kann ja auch noch so einen Mittelweg nehmen, diese normalen Ultrawide-Monitore, die haben einen Aspekt von 21:9. Dann hast du nur sehr kleine Ränder links und rechts noch und schon ein nahezu kompatibles Format, das viele da draußen haben. Also ich habe jetzt gemerkt, auf Twitch sind halt auch einige dabei, die sagen, ah, es wäre eigentlich cool, wenn mehr Leute in 21:9 streamen würde, dann kann ich das nämlich auf meinem eigenen Desktop-PC, der an 21:9 Ultrawide-Monitor dran hat, im Vollbild genießen und gucken. Oder Leute, die am Telefon gucken, haben auch, die haben ja einen 1:2 Aspekt, das ist auch relativ nah dran an dem 21:9, sehen halt auch dann ein größeres Bild links und rechts ausgefüllt und haben dann nicht noch schwarze Balken links und
aber
rechts, wie bei einem normalen 16:9 Bild.
Das sind doch, glaube ich, dann auch eher Filmfans, oder? Wegen 21:9 ist ja CinemaScope
richtig,
quasi.
Richtig, richtig.
So. Mhm. Und das, da kann ich mir ja noch erklären, okay, wenn sehr viele Leute einfach Filme auch gucken,
ja.
dass das dann das richtige Format ist, das man haben möchte.
Mhm. So. Ja, für den Konsum, wenn ich jetzt eine Empfehlung abgeben würde, wäre wahrscheinlich 21:9 auch meine Empfehlung. Ich glaube, 32:9 ist dann so für die Ultra-Nerds wie mich, die dann wirklich sich mit diesen Hacks auch beschäftigen wollen, die keine Angst davor haben oder sich die Zeit nehmen wollen, die Foren zu durchsuchen und dann diese Mods alle zu installieren. Dann ist das noch geiler. Also ich sehe es wirklich wie eine Evolution. Ich finde 16:9 besser als 4:3. Ich finde 21:9 besser als 16:9. Mhm. Ich finde 32:9 auch besser als 21:9. Wenn die Spiele gut angepasst sind, dann ist das absolut besser. Dann ist es eine schönere Erfahrung als vorher.
Nice.
Micha, hast du dich mal mit so einem Monitor befasst?
Ich habe hier so einen Ultra-Wide stehen.
Ach, du hast einen 21:9, okay.
Genau, 21:9, einen von Xiaomi, den ich hier seit einigen Jahren stehen habe. Und der ist ein Geschenk für sämtliche Apps, in denen man mit Timelines arbeitet. Mm, also
genau.
Schnittprogramme oder irgendwie so etwas, weil natürlich die Spuren deutlich länger werden.
Ja,
das ist gut. Super wertvoll. Und der ist so leicht gebogen, also das ist auch ganz gut für die optische Wahrnehmung, weil er sich so ganz leicht an deinen Field of View irgendwie so anpassen soll. Ich finde den extrem angenehm. Nur der Platzbedarf ist natürlich immer extrem. Also es ist nicht so einfach, so einen Monitor unterzubringen. Also so Standardmonitore.
Man braucht einen großen Tisch, ja.
Ja, braucht man einen großen Tisch. Und also ich habe hier so eine sehr interessante Halterung. Ich habe halt so eine Monitorhalterung genommen, den aber trotzdem auf den Tisch gelehnt, sodass der quasi nur auf der Ecke des Schreibtisches stehen kann. Könnt ihr das vorstellen? Mhm. Also der würde normalerweise nicht so stabil stehen, weil der Standfuß darunter fehlt, aber den Standfuß habe ich abgemacht, aber der lehnt quasi so auf so einer Glaserhöhung so drauf, sodass ich möglichst wenig Platz von meinem Schreibtisch wegnehme, weil die Dinger sind schon wahnsinnig groß. Aber ich finde, von der optischen Wahrnehmung finde ich die eigentlich ganz geil. Ich habe eigentlich immer ganz gerne die Option, allerdings bei PC. PC-Monitore nutze ich meistens eigentlich nur zum Arbeiten. Also ich spiele eigentlich relativ selten klassisch wirklich am PC-Monitor, weil ich sowieso schon so viel davor sitze, will ich nicht unbedingt da auch noch spielen. Also spielen tue ich dann lieber auf einer Leinwand oder am Fernseher. Mhm. Allerdings sind diese Formate zum Arbeiten großartig. Also ich finde auch, es gibt ja auch so Monitore, die ganz besondere Formate haben, zum Beispiel so ein quadratisches Format, was sehr, sehr gut ist für Text. Mhm. Ich habe ich glaube, das ist ein 27 Zoller, wenn ich mich jetzt völlig vertue, den ich aber zum Beispiel vertikal hochgestellt habe, also den ich hochkant gestellt habe, ich da viel besser Texte draufschreibe.
YouTube Shorts gucken kann.
Das auch. im Prinzip genau dieses Format. Genau,
also ich hatte das vorher auch. Ich habe vorher ein 16:9 gekippt, horizontal links neben meinem 16:9 gehabt. Ja. Und erschreckenderweise, also für Browsing im Internet finde ich das auch super gut übrigens, weil ja die Webseiten in der Regel von oben nach unten aufgebaut sind und du halt auf einen Blick deutlich mehr siehst bei so Newsfeeds. Hm. Aber ja, YouTube Shorts sind dafür in Vollbild halt auch fast Vollbild.
Ja, ist fantastisch. Also für sowas, also da wirklich rauszugehen aus diesen Standardformaten oder wie die Standardarten, mit denen man so arbeitet, das macht absolut Sinn. Ich muss aber sagen, für Spieler, ja, sehe ich, aber da bin ich noch zu sehr Leinwand. Also wenn ich kann, spiele auf der Leinwand und oder halt irgendwie einfach gemütlich auf der Couch, weil ich bin halt wirklich sehr 16:9 gewöhnt, auch dadurch, dass ich sehr viele Filme in 16:9 gucke. Und aber ich finde es spannend. Ich wäre nur immer vorsichtig, mir irgendwie was Neues zu holen, weil ich Angst habe, dass das dann irgendwann doch obsolet wird, so wie der Fernseher oder so.
Also ich glaube nicht, also dafür gibt es das jetzt auch schon zu lange. Also seit 2017 gibt es jetzt diese Art dieser Monitore und die ist nicht weniger geworden, eher mehr geworden. Und das Forum, was ich sehe, ist wahnsinnig belebt. Diese Enthusiasten sind halt an jedem aktuellen Titel dran. Und die meisten modernen Umsetzungen am PC, auf Steam und so, die machen es tatsächlich nativ. Also Nobody Wants to Die ist ja gerade erst erschienen, unterstützt nativ halt direkt 32:9. Frame Generation und den ganzen Kram auch direkt in-game, hat den Field of View Slider. Dafür bräuchtest du nur halt diesen UI-Hack und auch den gibt es schon. Also das geht wahnsinnig schnell heutzutage, gerade bei so Standard-Engines ist es wahrscheinlich auch immer das Gleiche, was man wieder macht, weil die Implementierung halt ähnlich ist. Hm. Und da sind anscheinend Leute dran, die das halt gegen so einen kleinen Obolus machen, den man nicht mal bezahlen muss, sondern nur darf, wenn man das Projekt halt unterstützen möchte.
Das ist cool.
Eine Sache, die ich vielleicht noch sagen sollte, ist, also ich habe relativ lange wieder an den Farbeinstellungen rumtinkern müssen. Dieses Gerät ist von Samsung, einer meiner nicht so beliebten Firmen, die auch keinen guten Kundenservice haben. Deswegen ist mein größter Albtraum, wenn damit jetzt was schief geht und da in den Service gehen zu müssen, das bleibt mir hoffentlich erspart. Und die haben halt standardmäßig so ein mega krasses, vollkommen überschärftes und auch viel zu buntes, krass falsch eingestelltes Farbprofil an, wenn du diesen Monitor out of the box anmachst. Und dann musst du erstmal, oder ich musste, und ich kenne mich mit den Sachen ja nun echt aus, eine Stunde rumsuchen, bis ich die richtigen Einstellungen hatte, um halt ein vernünftiges sRGB-Profil für Standard und ein HDR-Profil auch zu machen, das halt nicht so vollkommen bunt ist und sich mit den anderen Fernsehern und Bildschirmen, die ich im Haus habe, konform ist. Da muss man relativ viel machen. Wenn einer von euch da draußen irgendwie mal Hilfe braucht oder da noch was wissen will, ihr könnt mich jederzeit bei Discord anhauen und fragen. Ich beantworte gerne jede Detailfrage noch zu dem Thema. Und ich denke, das wird mich auch noch weiter begeistern. Es ist für mich immer wieder so ein Hardware-Schub. Das fühlt sich jetzt wie eine neue Generation an PC-Gaming, was ich jetzt gerade wieder erlebe.
Entdeckst das quasi neu.
Ja. So.
Schön.
Dann kommen wir doch zu den News. Da können wir in Zukunft, wenn wir denn so wollen, eine weitere Hardware-Innovation an unseren Fingern fühlen, nämlich Deadpools Arsch, Anne.
Naja, schön wär's, ne? Also das Problem mit Deadpools Arsch, das sehr genau zu sagen ist, es gibt die nur einmal. Oh. Wie im richtigen Leben. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Social Media, es wird verlost von Xbox selber eine Xbox natürlich. Im Deadpool-Look, also Series X, die große, und einen passenden Controller. Und wenn man diesen Controller ganz genau anguckt, ist der sehr explizit an das Deadpool-Design angelegt. Denn der Hinterseite des Controllers ist halt wirklich auch Deadpools Hintern. Und es sieht sogar aus, als wäre es Deadpools Hintern. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gut sie das als Controller hingekriegt haben. Ich finde es eine Spitzenidee. Es zeigt, in welche Richtung mittlerweile Marketing geht. Aha. Das ist alles ein einziger Marketing-Stunt für den kommenden Deadpool Cross Wolverine-Film. Und deswegen gibt es das auch nur einmal und wird als Gewinnspiel quasi verhökert. Weil es natürlich richtig viel Aufmerksamkeit auch für Xbox generiert und jeder will da irgendwie, der riesen Deadpool-Fan ist, meldet sich da jetzt irgendwie für dieses Gewinnspiel und versucht halt die Xbox und oder den Controller zu bekommen. Ich find's eine coole Idee. Es ist, also warum nicht einfach verrückte Controller bauen? Ich fänd's am geilsten, wenn sowas tatsächlich in Serie ginge. Also man wirklich, jeder Mensch, der eine Xbox hat oder der einen Controller für einen PC braucht oder sonst was, sich einfach diesen Controller kaufen könnte. Lustig wäre das bitte?
Ja, das wäre sehr lustig. Ich sag dir aber, warum das nicht der Fall ist, aber unter einer Einschränkung. Dieser Controller sieht super witzig aus, ist aber meiner Meinung nach echt nur was zum Hinstellen und nicht zum ernsthaft Zocken.
Das ich weiß man halt nicht.
Also du kannst damit spielen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wenn du das Ding in die Hand nimmst, dadurch, dass da die Arschbacken jetzt hinten sind, würde halt bei den Triggern, also zwischen Ring und Mittelfinger, ist ja eigentlich eine Einbuchtung, wo du deine Hand hinschieben willst. Und da ist jetzt halt der Arsch. Wenn das jetzt nicht so eine Luftpolstertasche sein sollte oder so ein Softgummi oder irgendwas, wo du reindrücken kannst und du dich dann noch wohlfühlst, wird sich dieser Controller absolut unmenschlich scheiße in der Hand anfühlen. Mhm. Dann, also witzig, aber halt scheiße. Und dann würde den auch keiner wirklich ernsthaft zum Spielen kaufen wollen, sondern halt nur zum Hinstellen.
Zum Hinstellen, ne? Ja. Wie diese ganzen Popcorn-Eimer, das ist ja der neueste Marketing-Trend gewesen. Das ist zu jedem Film-Franchise, was so riesig ist, kriegt einen eigenen Popcorn-Eimer, den man dann mit nach Hause nehmen kann und hinstellen. Das ist jetzt wirklich, aber das ist wirklich Next Level. So Xbox-Controller, sehr lustig.
Auch der hat ja auch noch so Gürtel. Auch die werden, glaube ich, stören. Die gehen nämlich vorne rum auf dem Weg, wo du dann deinen Daumen auf die Analogstick setzt. Das wird da immer so leicht kratzig sein, kann ich mir schnell gut vorstellen. Ja. Also wer sich den mal anguckt, wird mir wahrscheinlich beipflichten. Gut zum Zocken, höchstwahrscheinlich nicht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, da wird es ja sicherlich hier und da einen Praxistest geben. Aber das sieht wirklich nach was aus, was man sich hinstellen kann.
Aber wir wollten es mal erwähnt haben, denn
absolut.
Es ist sehr lustig.
An mir ist es witzigerweise vorbeigegangen, vielleicht weil ich auf Social Media aktuell nicht so unterwegs bin. Von daher fand ich es sehr, sehr sehenswert und bin jetzt auch froh, dass ich da informiert bin, liebe Anne.
Controller für den Arsch.
Ja,
Controller
genau.
Für den Arsch. Die nächste News, da sollten wir noch ein bisschen Zeit für nehmen. Microsoft hat vor Gericht gelogen, sagt die
Was?
FTC, die Federal Trade Commission, hat jetzt den Preis-Hike bei dem Game Pass, der ja um 2-3 Euro pro Tier steigen wird ab nächsten Monat, für Neuanschaffungen zum Anlass genommen, dass Microsoft genau das Gegenteil vor Gericht ausgesagt hat, dass sie, wenn sie jetzt Call of Duty im Game Pass und im Angebot haben, dass das halt keine Auswirkung für Konsumenten haben wird. Und genau das passiert aber jetzt. Nämlich jetzt, wo Call of Duty in den Game Pass kommen soll, lustigerweise, zufälligerweise, genau gleichzeitig steigen die Game Pass-Preise. Etwas, was wir letzte Woche gar nicht angesprochen haben, weil es mir auch gar nicht so bewusst war. Danke, FTC, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. Das ist tatsächlich sehr, sehr auffällig, dass sich nämlich Microsoft Game Pass, Call of Duty Game Pass extra bezahlen lässt und damit das Angebot jetzt teurer macht. Und es gibt noch eine zweite Lüge, nämlich die, dass es ja sowieso, wenn man Activision Blizzard hat, auch das keinen Einfluss haben wird auf die anderen Studios, die man hat. Auch das hat Microsoft schon widerlegt, denn sie haben ja die Studios hinter Hi-Fi Rush und alles geschlossen, also Leute von der Payroll genommen, nachdem sie Activision Blizzard übernommen haben. Und jetzt kommt ihr. Und ich bin gespannt, ob ihr es schlimm oder richtig oder falsch findet oder wie auch immer.
Ja, die Frage ist, was passiert jetzt? Weil große Firma lügt vor Gericht, okay, das haben wir jeden Tag gefühlt. So. Aber die Konsequenz daraus ist ja die Frage. Und ich würde behaupten, es wird keine geben. Vielleicht zahlen die irgendeine Strafe, einmalig, und das wird die nicht umbringen. Und alles ist wieder so, wie es sein soll, und alle schweigen. Das ist halt das, was ich dann schade finde, ne? Also, wenn es dann halt wirklich keine Konsequenzen gibt, obwohl vor einer Kommission das und das und das beschlossen wurde, damit dieser Deal über die Bühne gehen kann. Und wenn man dann natürlich alles bricht, was da festgelegt wurde, tja, da fällt mir nichts mehr zu ein.
Ich finde es sehr, sehr auffällig. Ich finde, da müsste man jetzt noch mal gucken. Weil eigentlich geht das so ja nicht. Und dann, klar, wie willst du jetzt noch Activision Blizzard wieder von Microsoft loskriegen? Soweit wird es vermutlich in der realen Welt nicht gehen. Aber eigentlich wäre das ja richtig, wenn man jetzt so konsequent ist und sagt, die haben halt gelogen, dann muss das ganze Verfahren ja eigentlich nochmal aufgezogen
rückgängig
werden.
Rückgängig gemacht werden, natürlich. Ja. Es wäre auch richtig, diverse Leute wegen diverser Vergehen einzusperren. Passiert ja trotzdem nicht.
Ja. Kann ich eigentlich nicht viel zu ergänzen, ist das, was Anne sagt. Passiert die ganze Zeit. Eine Scheiße. Ja. Und
Scheiße, genau.
Aber die haben halt die Kohle, um diese Klage wieder abzuwenden oder das hinauszuzögern und nach 2 Tagen hat sowieso jeder vergessen.
Also ja, leider. Ich glaube, das ist nämlich die Konsequenz.
Ja, da wird nicht viel passieren. Also ist jetzt halt einmal eine News so, das lesen dann so 2%. Alle Leute, die sich überhaupt für Xbox interessieren, und der Rest ist geht da drüber. So, ja.
Ja, zeigt aber halt auch, dass auch das Monopolargument bei Microsoft halt immer wieder kritisch beäugt werden muss und dass das auch, finde ich, bei allen euch da draußen so ankommen muss, dass man da vorsichtig sein muss. Und dann muss man
das sage ich ja oft hier im Brunch, ne? Dass Microsoft, dass man das kritisch beäugeln sollte und dass die ihre Zukunft vor allen Dingen im Datensammeln sehen und so. Und aber das, die kleine Gerichtsverhandlung da, das macht ihnen doch gar nichts. Also das ist
Sie sind ja auch so durchgekommen. Mich ärgert es ein bisschen, weil ich irgendwann war bei mir halt auch die Luft raus. Als es angekündigt wurde, war ich klar dagegen, dass das passiert. Und dann so nach 2-3 Monaten dachte ich nur so, ja, scheiß drauf, passiert doch eh, Microsoft kriegt eh so seinen Willen, gibt doch, dann sollen sie es halt machen. Activision und Call of Duty gingen mir eh lange am Arsch vorbei. Und jetzt so im Nachhinein denke ich, nee, es war halt doch eine Kackidee. Und mit Blizzard, wie es da dann weitergeht und ob WoW, wie das da alles, also nee, das hätte definitiv getrennt bleiben müssen oder jemand anders hätte sich dafür interessieren müssen, dass die das kaufen.
It's too late.
It's too late to apologize.
Ja.
Na gut. Würde mich eure Meinung daraus interessieren. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf Discord, was ihr davon haltet und ob das nicht mindestens krass Sympathiepunkte kostet. Weil klar, jeder Großkonzern ist auf seine Art und Weise unsympathisch, aber die Aktion finde ich jetzt im Nachhinein dreimal so scheiße, wie vieles, was sonst so passiert.
Vielleicht geht's euch aber auch an Deadpools Hintern vorbei.
Das kann sehr gut sein. kommen wir damit zum Mailbag. Turbo hat was ganz Einfaches, Schnelles gefragt. Das können wir sicherlich alle aus der Pistole hinaus rausfeuern. Was ganz Einfaches. Was ist eure Lieblingsband? Also nicht Solokünstler. Das zählt jetzt, finde ich, hier nicht.
Nee, muss eine Band sein.
Also sind die Swifties jetzt traurig. Ja.
Ja. Ich sag ganz einfach, ich sag KIZ. Momentan. Und
was ist das denn? KIZ? KFC kenne ich.
Du kennst KIZ nicht? Das ist eine Diskussion, die wir auf
einem KIZ anderen... Rapper.
Ja, genau. Ah, ja. Das ist eine Kapelle. Ja, eine Gesangskapelle. Die sind sehr gut. Die unterhalten mich seit Jahren sehr, sehr gut. Deswegen mag ich sie sehr, sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bands und das variiert auch. Ich habe immer die Spice Girls geliebt, wird sie immer.
Oh ja, ich auch.
Siehst du?
Geil. Formel 1, Spice Girls, Anne.
Hammer.
Wir beide sind schon auf einer Wellenlänge. Ich mache es auch ganz kurz. Rundfunkorchester Ehrenfeld, meine Lieblingsband.
Auch schön.
Mit Abstand. Ja. Aktuell, ich finde jeden Remix, den sie machen, wahnsinnig deep und gut und ja, so viel Liebe zum Detail mit tollen Überraschungen. Saxophonstellen immer absolut over the top genial. Das ist meine Antwort. Micha, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es, wenn es eine Band ist, wohl HZ Trio. Das ist eine japanische, ein japanisches Trio. Die machen Jazz. Und das ist ziemlich der geilste Jazz, den ich.
Heißt das dann J-Jazz, wegen so wie J-Pop?
Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also die Leute, die in der Musikjournalismus machen, die erfinden immer wieder neue Wörter, damit sie schön hip und trendy sind.
Ja.
Für mich ist es einfach guter Jazz, das ist gute Musik. Die machen, sind super talentiert, die spielen wahnsinnig schnell, die haben sehr viel Soul und Swingen auch gut mit. Und ich habe die völlig zufällig in einem Aufenthalt 2019 in Japan entdeckt, als ich dann halt im Hotelzimmer mir so ein Mochi als Pause reingepfiffen habe, als ich dann eingecheckt habe und dann im Fernseher so angemacht habe. Ne? Dann manchmal inhaliert ja erstmal so das Land ein bisschen, indem man erstmal Fernsehen guckt und guckt, was da so da läuft. Und dann wurde da einfach das neue Album beworben und ich so, das ging ja geil. Und gesehen, dass die schon ziemlich lange unterwegs sind und das ist, die Videos sind verrückt, weil sie wirklich extrem schnell und flink spielen. Und da ist Energie und Lebensfreude drin, die einfach sehr ansteckend ist und sehr viel Spaß macht. Und das ist die perfekte Musik, um auch den Freitag, das Wochenende einzuleiten. Das habe ich halt, ich habe früher freitags immer Abendkurse gehabt, also gegeben und unterrichtet. Und immer nach jedem Kurs habe ich mir dann traditionsgemäß HZ Trio reingeworfen. Und das hat immer so das Wochenende eröffnet, weil man sich da immer sehr belebt und frei fühlt.
Oh. Kann ich sehr empfehlen.
Schöne Musik.
So, zum Abschluss kann ich noch einen Kreis schließen. Wir haben ja zu Beginn über Bo, das übrigens Schlagstock heißt, also dieser Stock heißt sogar Bo.
Das ergibt Sinn.
Auch das ergibt Sinn. Ging ja viel um Japan und wir haben nächste Woche das nächste japanisch angehauchte Spiel, wieder mit den Ngami, den Göttern. Kunitsugami von Micha wird eine Vorschau erscheinen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
Denke, also wir nehmen es nächste Woche auf. Ich hoffe, die werden wir nächste Woche auch senden. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich habe mir jetzt hier den Kommentar im Brunch halt dazu gespart. Es gibt aber schon eine Review auf IGN. Darauf könnten wir verweisen und nur vorab, wenn euch Tower Defense interessiert und japanisches Design, das Capcom hat dir etwas ganz Wundervolles gezaubert. Das ist richtig,
cool.
Richtig,
sehr Spiel. Schön.
Sehr, sehr gut.
Ja, dann hört da gerne rein oder dann natürlich auch nächste Woche wieder beim Brunch und damit Tschüssikowski. Kommt gut in die Woche.
Ciao.